Ich lese uns als Predigttext einen Text aus Matthäus 14, und zwar die Verse 22 bis 33. Und alsbald trieb Jesus seine Jünger in das Boot zu steigen und vor ihm hinüberzufahren, bis er das Volk gehen ließe. Und als er das Volk hatte gehen lassen, stieg er allein auf einen Berg, um zu beten. Und am Abend war er dort allein. Und das Boot war schon weit vom Land entfernt und kam in Not durch die Wellen, denn der Wind stand ihm entgegen. Aber in der vierten Nachtwache kam Jesus zu ihnen und ging auf dem See. Und als ihn die Jünger sahen auf dem See gehen, erschraken sie und riefen: Es ist ein Gespenst, und schrien vor Furcht. Aber sogleich redete Jesus mit ihnen und sprach: Seid getrost, ich bin's, fürchtet euch nicht. Petrus aber antwortete ihm und sprach: Herr, bist du es? So befiehl mir, zu dir zu kommen auf dem Wasser. Und er sprach: Komm her. Und Petrus stieg auf dem Boot und ging auf dem Wasser und kam auf Jesus zu. Als er aber den starken Wind sah, erschrak er und begann zu sinken und schrie: Herr, hilf mir. Jesus aber streckte sogleich die Hand aus und ergriff ihn und sprach zu ihm: Du Kleingläubiger, warum hast du gezweifelt? Und sie traten in das Boot, und der Wind legte sich. Die aber im Boot waren, fielen vor ihm nieder und sprachen: Du bist wahrhaftig Gottes Sohn. Nun bitten wir dich, Herr, dass du uns leitest beim Reden und beim Hören. Amen. Tja, du bist wahrhaftig Gottes Sohn, so endet diese Geschichte. Und das ist nicht einfach der Schlusssatz einer Geschichte aus den Tagen Jesu. Das ist mehr, das ist Bekenntnis der Gemeinde. Du bist wahrhaftig Gottes Sohn. Damit wird unser Blick sofort auf das Wesentliche gerichtet. Es geht um Jesus, um den Sohn Gottes. Es geht darum, wer Jesus ist. Und es geht darum, wer Jesus für uns ist. Von ihm können und sollen wir lernen. Mit ihm können und sollen wir rechnen, und auf ihn können und sollen wir sehen. Und so soll dieser Satz auch so als Thema über dem stehen, was ich sagen möchte. Du bist wahrhaftig Gottes Sohn. Dazu ein erstes von Jesus lernen, nämlich Kraft schöpfen beim Vater. Das ist schon eine tolle Sache, die hier berichtet wird. Da geht Jesus auf dem Wasser und sinkt nicht. Wichtig ist aber noch, was diesem Wunder vorausgeht, ein weiteres Wunder, nämlich Jesus macht mehr als 5000 Menschen mit 5 Broten und 2 Fischen satt. Und da ist es klar, dass ihm die Menge zujubelt und ihn am liebsten zu ihrem Brotkönig machen möchte. Vielleicht haben ja sogar die Jünger ähnlich gedacht wie die vielen Menschen, die da satt geworden waren. Aber das war nicht der Weg, den Jesus gehen sollte und wollte. Es war nicht der Weg des Kreuzes, auf dem die Welt von Sünde und Verlorensein gerettet werden sollte. Also schickt Jesus seine Jünger erstmal weg. Im Text steht, er trieb seine Jünger, in das Boot zu steigen. Er hatte eben andere Pläne mit ihnen. Sie sollten sich nicht beteiligen am Jubel der Massen. Sie sollten erleben, dass der Glaube sich in der Anfechtung zu bewähren hat. Und ich denke, deshalb trieb er sie ins Boot. Das heißt also, Jesus schickt seine Gemeinde los, dass sie ohne ihn den gefährlichen See überquert. Ähnliches ist öfter geschehen, damals zur Zeit Jesu und auch im Verlauf der 2000-jährigen Kirchengeschichte. Der Hausherr ist außer Landes gegangen, hat seine Knechte allein gelassen, lesen wir in Matthäus 25. Der Bräutigam ist von ihnen genommen worden, Matthäus 9. In der Welt habt ihr Angst, sagt Jesus, Johannes 16. Oder noch eine kleine Weile, dann werdet ihr mich nicht mehr sehen, Johannes 13. Und wir könnten jetzt noch manche Beispiele aus der Geschichte der Gemeinde Jesu anfügen. Und ich denke, mancher unter uns kennt das, dass Gott uns im Leben manchmal Wege führt, die wir uns selbst freiwillig nie ausgesucht hätten. Doch dieser Bericht hier zeigt uns, dass Gott es immer gut mit uns meint. auch wenn diese Wege nicht einfach sind, auch wenn sie oft durch raue See führen. Auch wenn wir uns hier vielleicht hier und da mal fragen, was soll das eigentlich? Auch dann sind es Wege, auf denen es Gott gut mit uns meint. Und dieser Bericht zeigt auch, dass er die Kraft hat, dass er alle Möglichkeiten hat, uns beizustehen. Doch dazu vielleicht später noch ein wenig. Mir ist wichtig und euch sicher auch, was Jesus eigentlich selbst tut, nachdem er die Jünger weggeschickt hat. Er sucht die Einsamkeit, er sucht die Stille, er steigt allein auf einen Berg, um zu beten. Ähnliches lesen wir in den Evangelien immer wieder. Seine Kraftquelle war es, dass er sich zurückzog von all dem Trubel um ihn herum und die Stille zum Gespräch mit dem Vater suchte. Jesus war ja auch ganz Mensch und brauchte als solcher immer wieder neue Kraft. Und die erhielt er eben durch die intensive und enge Beziehung zum Vater. Ja, was hätten wir wohl an seiner Stelle getan in dieser Situation? Hätten wir nicht vielleicht bei dem Jubel der vielen Menschen gedacht, bah, klasse, das ist doch jetzt die missionarische Chance. Da muss man doch sofort weiter evangelisieren und möglichst noch einen draufsetzen. Jetzt sind die Leute doch offen dafür. Aber für Jesus hat etwas ganz anderes Priorität, eben das Gebet. Und ich denke, das können wir von Jesus lernen, dass wir Auszeiten brauchen, dass wir stille Zeiten brauchen, dass wir uns Zeit nehmen müssen, Kraft zu schöpfen beim Vater. Und das gilt für den Einzelnen genauso wie für die Gemeinde. Spurgeon hat einmal von einem Mann berichtet, der einen großen Berg Holz zu zersägen hatte. Und damals machte man das noch von Hand. Der strengte sich mächtig an, kam aber nicht so richtig voran, weil die Säge schon ziemlich stumpf geworden war. Als ihm dann jemand vorschlug, die Säge doch zunächst mal zu schärfen, da sagte er, dazu habe ich jetzt keine Zeit. Die Arbeit eilt. Ich denke, es geht auch für uns darum, die Säge zu schärfen. Die Zeit im Gebet, das ist die Zeit, in der wir die Säge schärfen, also im Glauben gestärkt werden. Und das können wir von Jesus lernen, Kraft zu schöpfen beim Vater. Und ein zweites zeigt uns dieser Bericht. Mit Jesus rechnen, auch wenn ich ihn nicht sehe. Zurück zu den Jüngern. Wie ergeht es ihnen, während Jesus auf dem Berg ist? Sie sind inzwischen mitten auf dem See angekommen und geraten nun in einen heftigen Sturm. Der Text zeigt uns ihre Verfassung. Groß sind die Wellen und klein ist ihr Mut. Sie kämpfen mit dem Sturm und dem aufgewühlten Wasser und haben natürlich in dieser Situation auch Todesangst. Es ist so ähnlich, wie es auch die Gemeinde Jesu im Laufe von 2000 Jahren immer wieder erlebt hat und heute noch erlebt. Nicht umsonst wird sie ja gelegentlich mit einem Schiff verglichen, das auf dem Meer der Zeit unterwegs ist. Und dieses Schiff, das sich Gemeinde nennt, das hat schon manches erlebt. Es hat immer Verfolgung und Märtyrertod gegeben und es gibt sie noch heute. Man sagt sogar, dass es in den letzten etwa 100 Jahren mehr christliche Märtyrer gegeben hat als in allen Jahrhunderten davor. Und nach Angaben von Open Doors leiden heute etwa 100 Millionen Christen weltweit unter Verfolgung um ihres Glaubens willen. Schaut nur in islamische Länder, dann wisst ihr Bescheid. Und wie sieht es mit unseren Gemeinden hier in Deutschland aus? Gibt es da nicht auch oft stürmische Zeiten? Wir hier haben sie früher mal erlebt, damals in der Gründungsphase und in der Zeit davor. Und es ist auch heute noch so. Manche bibeltreue Gemeinde in unserem Land wird heute geschüttelt durch Angriffe von außen, aber was viel schlimmer ist, auch durch Angriffe von innen. Und dann kommt dazu ja das, was immer passiert. Das eigene Versagen von Brüdern und Schwestern, die Verantwortung tragen. Auch gestandene Christen sind ja davon nicht frei. Soll jemand mal bissig gesagt haben, wisst ihr eigentlich, warum die Gemeinde oft mit dem Schiff verglichen wird? Ist doch klar, wird von lauter Nieten zusammengehalten. Aber ich denke, so kann man das eigentlich nicht sagen. Denn wir sind ja schließlich nicht allein auf dem Meer. Und das macht es letztlich aus. Markus berichtet in Kapitel 6 ebenfalls von diesem starken Seegang. Und da lesen wir dann in Vers 48, und als er, also Jesus, als er sah, dass sie sich abplagten beim Rudern. Das zeigt uns doch, Jesus hat alles im Blick. Auch wenn er noch nicht zu sehen ist, sieht er alles. Er sieht, wie seine Leute sich abplagen. Und er sieht auch unser ganz persönliches Glaubensschiff, das vielleicht gerade von so einem starken Sturm geschüttelt wird, zu kentern droht. Er sieht die Wellen der Angst vor Krankheit, der Angst um den Arbeitsplatz, der Sorgen um die Familie. Und er sieht alle unsere Stürme. Jesus sieht uns und er kommt zu uns. Und wenn sein muss, sogar auf den Wellen. Denn er ist größer als alles. Nur die Jünger, die haben nicht mit ihm gerechnet. Sie haben mit allem gerechnet, aber nicht damit, dass er plötzlich über das Wasser gehen würde. Und nun wird man vielleicht sagen, ist doch klar. Denn rechnen kann man ja nur mit Zahlen und mit Fakten, die erprobt sind durch Verstand und Erfahrung. Also kann man mit Jesus rechnen? Sicher kann man das. Denn auf ihn können wir zählen. Er ist immer noch größer als die Grenzen unseres eigenen Vorstellungsvermögens. Und das macht ein Wunder aus. Wenn wir in den Evangelien von den Wundern Jesu lesen, dann kommen wir oft ins Staunen. Manch einer kommt vielleicht auch ins Grübeln oder Zweifeln und fragt, kann das denn sein? Hat Jesus die Macht, Naturgesetze außer Kraft zu setzen? Ich habe vor vielen Jahren in meiner Ausbildung zum Religionslehrer von den uns unterrichtenden Leuten, ich habe gelernt, dass Gott keine Wunder tut, weil er sich an die Naturgesetze hält. Und das wurde dann begründet mit einem schönen Satz des bekannten Theologen Bultmann, der hat mal gesagt, man kann nicht elektrisches Licht und Radioapparat benutzen und gleichzeitig an die Geister- und Wunderwelt des Neuen Testaments glauben. Wisst ihr, was bei solchen Äußerungen gemacht wird? Da wird der menschliche Verstand vorschnell zum Maßstab aller Dinge erhoben, als ob wir mit unserem Verstand Gottes Gedanken begreifen könnten. Glücklicherweise hat es ja auch andere gegeben, die anderes gesagt haben, als auch einen Physiker gegeben namens Kekulé. Der hat im Blick auf die Quantentheorie, die kein Physiker voll versteht, die aber jeder für richtig hält, vor ein paar Jahren mal gesagt, was man nicht verstehen kann, daran muss man glauben. Wie in der Religion, so in der Physik. Im Vergleich zu den schwer verdaulichen Parallelwelten der Quantentheorie, jetzt kommt's, sind christliche Lehren wie die Einheit von Vater und Sohn oder die Wunder von Jesus wahre Schonkost für die Glaubenskraft. Hat er doch toll gesagt, ne? Daran kann man also viel eher und viel leichter glauben, als an physikalische Gesetzmäßigkeiten, deren Ursache man nicht versteht und die man natürlich deshalb auch nicht erklären kann. Und wir glauben ja letztlich auch nicht an Wunder, sondern wir glauben an den allmächtigen Gott, den Schöpfer des Universums, den Herrn über alle Naturgesetze, der Macht hat, Wunder zu tun und der sie auch tut. Ein Gesichtspunkt ist in diesem Zusammenhang noch wichtig. Wir lesen am Anfang, Jesus trieb seine Jünger, in das Boot zu steigen. Ich habe das ja eben schon erwähnt. Und das heißt auch, dass er selbst sie über den See in die Nacht und in den Sturm hineinschickt. Dabei weiß er doch um die Gefahren, die da drohen. Und so etwas wird er dann doch nicht tun, wenn er die Absicht hat, sie anschließend in ihren Problemen und in ihrer Not allein zu lassen. Mit anderen Worten, gerade in solch einer Situation kann man tatsächlich mit ihm rechnen, auch wenn er weit weg ist und wenn man ihn nicht sieht. Und uns schickt er doch manchmal auch in Situationen, in die wir aus eigenem Antrieb uns nie hineinbegeben würden, sollten wir dann nicht auch mit ihm, mit seinem Beistand rechnen? Aber nochmal zurück zu den Jüngern. Sie erkennen Jesus anfangs gar nicht und halten ihn für ein Gespenst. Und sie erkennen ihn nicht, weil sie nicht mit ihm rechnen. Und da stellt uns vielleicht auch die berechtigte Frage, erkennen wir manchmal Gottes Eingreifen in unser Leben und in unsere Welt vielleicht deshalb so selten, weil wir nicht mit ihm rechnen? Ich möchte Mut dazu machen, ganz neu mit Jesus zu rechnen, in jeder Lebenslage, auch wenn wir ihn nicht erkennen und nicht verstehen können. Und rechnen wir mit ihm, dann werden wir auch das Dritte lernen und tun, was dieser Text sagt, nämlich auf Jesus sehen. Das gibt uns Halt. Als die Jünger da schließlich vor Furcht schreien, da redet Jesus zu ihnen. Und was er sagt, ist so richtig trostreich. Er sagt, seid getrost, ich bin's, fürchtet euch nicht. Und das, liebe Geschwister, das, denke ich, gilt auch uns. Was immer uns Angst macht, er ist da. Was immer uns fast verzweifeln lässt, er kümmert sich darum und hilft. Und wie hoch die Wellen auch sein mögen, er kommt über das Wasser zu uns. Und das macht wirklich getrost. Der Petrus, der will es ja ganz genau wissen. Er will es am eigenen Leibe erfahren und ist sogar bereit, das Wagnis einzugehen, diese relative Sicherheit des Bootes zu verlassen, um sich ganz auf Jesus zu verlassen. Würde man vielleicht sagen, ist Leichtsinn, aber denke ich nicht. Petrus will ja gar nichts auf eigene Faust unternehmen, sondern nur losgehen, wenn Jesus ihn ruft. Und Jesus lässt sich darauf ein und sagt, komm her. Und das Unglaubliche geschieht. Petrus geht auch auf dem Wasser. Mir macht das klar, alle Dinge sind möglich dem, der da glaubt. Dabei ist Petrus nur ein Glaubensheld. Hat er einen starken Glauben? Ich denke nicht, denn wie zerbrechlich sein Glaube ist, erfährt er schon Sekunden später. Aber er erlebt hier, was Hudson Taylor einmal schon so schön beschrieben hat. Er hat gesagt, nicht starken Glauben brauchen wir, sondern Glauben an einen starken Gott. Solange Petrus ganz auf Jesus sieht, solange kann er das Unmögliche tun. Aber schon in dem Augenblick, als er auf den Wind und die Wellen sieht, als er also den Blick von Jesus abwendet, da kommt die Wende. Er zweifelt und er sinkt. Eben nur auf Jesus sehen gibt Halt. Und ich meine, dass dieser Bericht auch für uns alle sehr tröstlich sein kann. Einerseits zeigt er uns, dass auch bei einem Petrus Glaube und Zweifel, Vertrauen und Versagen ganz nah beieinander liegen. Und das kennt ja jeder von uns, auch von sich selbst. Andererseits lässt Jesus ja Petrus nicht sinken. Er greift ein, nimmt ihn bei der Hand, zieht ihn wieder hoch. Also auf Jesus sehen und nicht auf das, was Angst macht. Auf Jesus sehen, das gibt Halt. Nicht mein eigener Glaube hält mich, der ist im Falle eines Falles viel zu schwach. Aber Jesus hält mich und meinen Glauben. Jesus trägt unseren versagenden Glauben. Deshalb heißt es im Hebräerbrief in Kapitel 12, lasst uns aufsehen zu Jesus, dem Anfänger und Vollender des Glaubens. Auf Jesus sehen, das gibt Halt. Das Folgende habe ich schon mal erzählt, aber ich sage es nochmal, ich vergesse nie eine alte Glaubensschwester, mit der wir sehr verbunden waren. Diejenigen, die so von Anfang unserer Gemeinde an dabei waren, die wissen auch, wen ich meine. Diese Schwester, die hatte ihr Leben lang auf Jesus gesehen und bei ihm Halt erfahren. Das ist schon lange her, 1995. Da wurde sie, als sie über 80 Jahre alt war, von einem Auto angefahren und lebensgefährlich verletzt. Nach einer Woche auf der Intensivstation starb sie dann. Und da fragt man ja manchmal unwillkürlich, wo ist denn Jesus, wenn so etwas bei einem tiefgläubigen Menschen passiert? Wo ist er denn? Und als wir sie dann besucht haben auf der Intensivstation und sie da in tiefer Bewusstlosigkeit vorfanden, da war das keine Frage mehr, denn da war deutlich zu merken, Jesus ist da. Die Frau, die konnte die Augen nicht mehr öffnen, konnte nichts sagen. Und für die Ärztin, die dabei stand, war sie einfach bewusstlos und bekam nach ihrer Ansicht nichts mehr mit. Aber ihre Lippen formten die Gebete, die wir sprachen, Wort für Wort mit. Und auch die Verse des Liedes, so nimmt er meine Hände, das Waldrat ihr vorsang. Man konnte sehen, dass sie die Lippen bewegte und versuchte, das mitzusingen. In vollkommener Bewusstlosigkeit. Jesus war da. Und das war spürbar, dass sie auf ihn sah und dass er ihr Halt gab. Die Ärztin konnte sich das nicht erklären, sie konnte nur noch staunen. So ist das. Jesus hilft seinen Jüngern in Not. Er hilft auch durch das tiefe Tal hindurch und in diesem Fall half er auch hindurch zur Ewigkeit. Seid getrost, ich bin's, fürchtet euch nicht. Ja, und zum Abschluss steigen Jesus und Petrus dann gemeinsam ins Boot zu den anderen Jüngern. Für mich ist das ein Bild dafür, dass wir im Glauben keine Einzelkämpfer sein sollen, sondern dass wir als Gemeinde alle in einem Boot sitzen, und zwar zusammen mit Jesus. Von ihm sollen wir lernen, Kraft aus dem Gebet zu schöpfen. Mit ihm sollen wir rechnen, auch wenn wir ihn nicht erkennen können. Auf ihn sollen wir sehen, denn das allein gibt uns Halt. Amen.